über ein Thema reden, was wir uns ja schon alle oft und gut überlegt haben, nämlich über den Glauben. Und ich weiß gar nicht, ob ich dazu was Neues sagen kann, aber manchmal ist es notwendig, sich auch über Dinge, die einem vertraut sind, wieder neu Gedanken zu machen. Und so habe ich mir dann eigentlich drei Fragen gestellt. Was ist Glaube? Warum hat der Schreiber des Hebräerbriefes diesen Text geschrieben, von dem Juwe eben schon zwei Verse gelesen hat? Und was, wenn der Glaube nachlässt? Ich lese noch einmal den ersten Vers vor, aus Hebräer 11. Der Glaube ist die Gestalt dessen, worauf man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Was also ist Glaube? Um die Übersetzung und das Verständnis dieses Verses wird heftig gerungen. Für das erste Kernwort Grundlage, Glauben, wird zum Beispiel auch vorgeschlagen Verwirklichung oder standhaftes Beharren, beziehungsweise es ist die Wirklichkeitsgrundlage oder die tragende Wirklichkeit des Erhofften und der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr viel klarer war als der Text. Ich versuche es aber noch ein bisschen auszuführen. Was daraus aber hervorgeht, ist eins, und das ist sehr deutlich für mich. Glaube ist keine Meinung, kein Gefühl, sondern Glaube ist eine Kraft. Es ist eine im Menschen wirksame und ihn zum Widerstand gegen die Welt befähigende Kraft und Wirklichkeit, die auf Vollendung im Himmel ausgerichtet ist. Dazu steht im Hebräerbrief noch eine ganze Menge. Denn das ist mit den Umschreibungen, was man hofft und Dinge, die man nicht sieht, ja gemeint. Das ewige Leben, das im Himmel bereitgehaltene Erbe, das himmlische Jerusalem. Den Weg dorthin hat nach dem festen Glauben des Hebräerbriefes Christus eröffnet durch seinen ein für allemal sündenvergebenden Tod am Kreuz. Und damit ist er der Anführer des Glaubens geworden. Er, Christus, ist damit weniger Gegenstand des Glaubens, als dass er sich eigentlich an die lange Spitze eines langen Zuges stellt. Und dieser Glaube als Kraft ist zugleich so etwas wie der Beweis für die Wirklichkeit all dessen, was die Glaubenden erhoffen. Denn es ist eine Kraft, die sich in ihrem Widerstand gegen die Welt, ich denke jetzt hier an das Thema Christenverfolgung zum Beispiel, eben nicht aus der Welt selbst ableiten lässt, sondern eben nur aus der Kraft des Glaubens. In der Diskussion um dieses richtige Verständnis hat sich die Einheitsübersetzung für das sehr viel klarere Wort dann auch das Zutagetreten, es wird sichtbar entschieden. Es geht im Glauben um das Offenliegende und damit auch Beweiskräftige. Vers 2 betont dann noch einmal, dass der Hebräerbrief unter Glauben nicht den Glauben an Jesus Christus versteht. Ich lese diesen Vers 2 nochmal. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute Zeugnis ausgestellt. Es geht also hier nicht um diesen rettenden Glauben. Es geht um den Glauben der alttestamentlichen Personen, die im Folgenden dann genannt werden. Die waren zwar erfüllt von Glauben, wussten aber von Jesus ja gar nichts. Es ist ein Erfülltsein von der Schöpferkraft Gottes, dieser Glaube. Von seiner Allmacht, von seiner Heiligkeit, aber auch von seiner Barmherzigkeit und Liebe. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch, erschien mir aber erstmal wichtig zum Verständnis des Textes. Ich will es aber ab jetzt ein bisschen einfacher machen und auch etwas praktischer. Glauben heißt ja auch Vertrauen. Ein tiefes Vertrauen darin, dass das, was man glaubt, auch wirklich wahr ist. Und was Vertrauen bedeutet, das wissen wir ja aus unserem Alltag. Wenn ich mit der Bahn fahre, dann glaube ich. Ich steige voll Vertrauen in den Zug ein und rechne sicher damit, dass er mich zum Ziel bringt. Ich vertraue dem Lokführer, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe. Ich vertraue darauf, dass er sicher und zuverlässig seine Arbeit macht, dass er kein Haltesignal überfährt und sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten hält. Und mein Glaube und mein Vertrauen basiert auf meinen guten Erfahrungen mit dieser Art zu reisen. Ähnlich ist es mit dem Glauben an Gott. Von diesem Glauben, von dem wir in der Bibel lesen. Wir vertrauen darauf, dass es diesen Gott gibt, auch wenn wir ihn noch nie gesehen haben. Im Vers 1 lesen wir dazu nochmal: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wer sich jetzt wundert, dass das dauernd anders klingt, was ich hier sage, und das, was Juve sagt, das liegt einfach daran, weil es so schwierig ist, diesen Satz richtig zu übersetzen. Viele Menschen sagen, ich würde gerne glauben, aber wie soll ich einem unsichtbaren Gott glauben und ihm vertrauen? Man kann ihn ja nicht beweisen. Das ist so ein beliebter Satz, den man dann an dieser Stelle hört. Vielleicht hilft da folgende Geschichte weiter. Diese Geschichte ist vielleicht auch bekannt. Vor vielen Jahren machte in Amerika eine große Sensation Schlagzeilen. Ein Mann ließ auf dem Seil ein Seil quer über die Niagarafälle spannen. Er balancierte auf dem Seil und arbeitete sich Schritt für Schritt vorwärts bis auf die andere Seite, ohne jede Unsicherheit. Zur großen Freude der Zuschauer vollführte er dann in der Mitte des Seils noch verschiedene Kunststücke, und das Publikum war hell begeistert. Man traute diesem Mann alles zu, nachdem er das gesehen hatte. Doch was war jetzt? Nun nahm er eine Schubkarre und schob sie ohne Mühe über das Seil von einem Ende zum anderen. Und dann fragte der Mann in die Runde, was glaubt ihr? Kann ich in dieser Schubkarre einen Menschen sicher auf die andere Seite transportieren? Die Menge tobte, klar schaffst du das. Ja, das glauben wir, riefen die anderen. Also gut, sagte der Artist, wer wirklich glaubt, der soll mir sein Vertrauen beweisen und in die Schubkarre einsteigen. Alle schwiegen, keiner stieg ein. Unglaube aus Angst. Dabei haben doch alle gesehen, was er kann. Aber das ist auch ein deutlicher Hinweis darauf, Glaube ist ein Risiko. Bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Wenn ich mich darauf einlasse, dann würde ich ja die Kontrolle über mein Leben abgeben. Ich sitze dann in der Schubkarre, ich kann sie ja nicht selber lenken und schieben. Das fällt vielen Menschen sicher schwer und erfordert eine persönliche Entscheidung. Je mehr ich aber mit Gott erlebe, umso leichter kann ich glauben. Und so habe ich es erlebt und so kann ich es auch bezeugen. Wenn wir bei Jesus einsteigen, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann bringt er uns zuverlässig auf die andere Seite. Und dann finden wir Gott, in Gott diesen Halt und den Sinn in unserem Leben. Der Weg auf die andere Seite des Flusses ist Jesus Christus. Er hat von sich ja gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und so heißt dann dieses Glauben und Vertrauen auch sich auf eine Beziehung einlassen. Wenn ich an jemanden glaube, vertraue ich ihm. Wenn meine Frau mir sagt, ich liebe dich, dann glaube ich ihr das. Ich zweifle nicht, sondern vertraue ihr. Glaube ist Liebe, die vertraut. Und solche Liebe ist nicht einfach machbar. Sie ist ein Geschenk. Wir können den Glauben nicht machen. Glauben kann man nicht lernen wie Klavier spielen oder wie das Einmaleins. Wir können den Glauben nicht aus uns selbst hervorbringen. Wir bekommen ihn nicht vererbt. Wir finden ihn auch nicht beim Nachdenken oder durch eigene Anstrengung. Die Fähigkeit, an Gott zu glauben, liegt außerhalb unserer menschlichen Möglichkeiten. Wie also kann ich dann zum Glauben finden? Ich denke am ehesten durch ehrliches Suchen und Fragen. Und wir haben ja unlängst noch diese Jahreslosung gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß, meine eigene Beschränktheit ist da und ich muss das erkennen und mich auf einem Gott anvertrauen, dem ich einfach sehr viel mehr zutraue. Es ist das Wirken Gottes, wenn ein Mensch zum Glauben findet und sich im Vertrauen an Jesus hält. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Geschenk aus Gottes Hand. Und doch ist der Mensch zu einer Entscheidung herausgefordert. Ich muss es auch tun, ich muss es auch wollen. Ich muss bei Jesus einsteigen, um beim Bild von dieser Schubkarre zu bleiben. Oder ich kann das Wollen und die Liebe zu Gott verweigern und draußen bleiben. Ich will vertrauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, heißt es auch im Hebräerbrief. Vielleicht soweit zur Definition des Begriffes Glauben. Was aber, wenn der Glaube in eine Krise kommt? Es gibt eine Müdigkeit des Glaubens. Viele Christen haben das sicher schon erlebt. Die Müdigkeit des Glaubens ist eine ganz gefährliche Sache, weil klassischerweise nach Müdigkeit das Einschlafen folgt und nach dem Einschlafen folgt am Ende der Tiefschlaf. Ich möchte dazu nochmal ein paar weitere Verse lesen aus dem nächsten Kapitel, aus Hebräer 12. Da ist die Verse 1 bis 3, der Text ist ein bisschen länger. Wir sind also förmlich umgeben von einer riesigen Wolke von Zeugen. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er hat uns zum Glauben geführt und er wird ihn auch vollenden. Er hat das Kreuz ausgehalten und der Schande keine Beachtung geschenkt. Denn auf ihn wartet die große Freude, an der rechten Seite von Gottes Thron zu sitzen. Doch denkt nur daran, wie geduldig er die Anfeindungen von schuldbeladenen Menschen ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt also diese Verse, damit wir den Glauben nicht verlieren, sondern den Glauben wieder wecken. Er will den Christen wieder Beine machen. Er malt uns ein Bild vor Augen. Ein Christ ist ein Läufer. Er gleicht einem Wettläufer im Stadion und da kommt zuerst der Startschuss und einer findet zum Glauben. Er fängt an zu laufen, voller Freude, voller Leidenschaft, voller Energie. Alles geht schnell, einfach, es geht voran, ein Adrenalinkick nach dem anderen. Und dann kommt die Länge der Last, oder die Last der Länge, so rum heißt es. Im Lauf der Zeit wird man müde. Hände müde, Füße müde. Und er fragt, dieser Schreiber des Hebräerbriefs, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du auch schon lahme Hände, müde Füße? Prüfen wir uns. Ist mein Glaube müde geworden und dann irgendwann mal eingeschlafen? Und jetzt geht es darum, diesen müde gewordenen Läufer zu motivieren, weiterzugehen. Auf, steht auf, lauft wieder. Oder fromm gesagt, lässt du Gott noch begeistert Herr sein in deinem Leben? Und dann, jetzt komme ich zum dritten Teil meiner Predigt, gibt uns der Schreiber ein paar Hinweise. Genau drei Stück, drei Wettkampfregeln gibt er uns, wie wir uns auf diesen Wettkampf einlassen können und auch zum Sieg finden. Erstens, der Blick auf die Wolke von Zeugen motiviert uns. Zweitens, das Ablegen von Lasten ist entscheidend. Und drittens, der Blick auf Jesus bringt uns voran. Der Blick auf die Wolke von Zeugen motiviert, das ist die erste Wettkampfregel. Weil wir, das habe ich vorhin im ersten Teil gelesen, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Müde gewordene Christen sind oft einsame Christen. Und darum hat Gott unser Christsein ja auch auf Gemeinschaft angelegt. Das ist eine ganz beliebte Taktik des Teufels. Wenn er Gläubige fertig machen will, führt er sie in die Isolation. Ganz deutlich wird das für mich auch jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir kaum noch so richtig wie gewohnt zusammenkommen dürfen. Und wer will das bestreiten, dass das für viele eine Last ist und dass viele dann eben auch ja, das Laufen möglicherweise aufgeben. Aber auch ohne Corona geht das schon so. Aus irgendeinem Grund geht man eben nicht mehr in die Gemeinde. Vielleicht waren es Dinge, die dich an anderen Christen neben dir gestört haben. Wir gehören mitten hinein in diese Wolke der Zeugen. Und die Wolke der Zeugen, das sind nicht nur die Geschwister, die jetzt leben. Das sind nicht nur die jetzt mit dabei sind im Gottesdienst und an vielen Stellen, wo in der Gemeinde was läuft. Die Wolke der Zeugen, das sind auch schon die, die am Ziel sind und warten, bis auch die anderen das Ziel erreicht haben. Im Kapitel 11 werden sie beschrieben. Ich habe das weggelassen, weil es ist eine sehr, sehr lange Liste. Es fängt an bei Abel. Dann laufen dort noch Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Samuel, David und so weiter. Alle, die schon gelaufen sind in der Zeit vor uns, zeigen uns, zu jeder Zeit hat man, genau wie wir heute, glauben müssen und glauben können. Und zu jeder Zeit war der Herr größer als alles, was sich gegen den Glauben aufgemacht hat. Diese Altvorderen sind schon am Ziel. Sie haben es geschafft. Sie sitzen quasi im Stadion auf den Rängen und ermutigen uns. Lauft, gebt nicht auf, bald habt ihr es geschafft. Seht unseren Lauf an, wie wir es gemacht haben. Das ist diese Wolke von Zeugen, die uns ermutigen soll, beim Wettkampf am Ziel anzukommen. Das war die erste Wettkampfregel. Was sind meine Glaubensvorbilder? Ich könnte meinen Vater zum Beispiel nennen oder Henning Kranz, viele kennen ihn vielleicht noch. Oder immer wieder auch euch in der Gemeinde, wenn ihr berichtet, wie Gott in eurem Leben wirkt. Ich finde, das ist sehr ermutigend und auch wichtig für unseren persönlichen Glauben. Kommen wir zur zweiten Wettkampfregel, die da genannt wird. Das ist das Ablegen aller Lasten, die uns beschweren. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, heißt es da. Stellt euch das mal so vor. Da läuft einer in der Kampfbahn, in der Arena, 400 Meter und ist angezogen wie im finstersten Winter. Wintermantel, dicke Hosen, schwere Stiefel. Und dann hat er noch einen dicken Rucksack auf und so geht er an den Start und fängt an zu laufen. Zum Ballast, den wir mitnehmen auf dem Glaubenslauf, gehört eben auch die Sünde. Wenn wir die Sünde sehen könnten, dann würden wir jetzt sehen, wie jeder von uns hier mit so seinem Rucksack sitzt, hier oder auch vor dem Bildschirm. In diesen Rucksäcken sind die Lasten der Vergangenheit. Und diese Sünde trennt uns von Gott. David, ein beliebtes Beispiel, hat mit Bathseba die Ehe gebrochen. Er wollte so weiterleben wie bisher, aber sein Gewissen sagt ihm, so, jetzt kannst du dein Psalmbüchlein zumachen. Von wegen, mit Gott kann ich über Mauern springen. Und das hat ihn fertig gemacht. Und dann ruft David zu Gott, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich meine Sünde. Psalm 32, Vers 4. Und es gibt Menschen, die hängen an ihrem Rucksack, so als wollten sie ihn nicht loswerden. Das muss nicht sein, die Sünde beschwert. Und Gott will nicht, dass wir diese Last mit uns herumtragen. Und Menschen leiden oft unter Bindungen oder Süchten. Sie sind gefangen. Von solchen Bindungen will Jesus losmachen. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, 36. Manchmal werden Menschen auf einen Schlag frei. Manchmal aber hat die Sünde auch tiefe Spuren in das Wesen eines Menschen eingegraben. Die Sünde umstrickt uns ständig, heißt es, und trotzdem nicht nachgeben. Das sind Lasten, die man ablegen darf, immer wieder neu ablegen. Jesus, die Sünde bekennen und den Vater um Vergebung bitten, aufstehen, Krone aufsetzen, weiterlaufen. Vielleicht könnte da auch der bei uns eher vergessene Brauch der Beichte helfen. Aussprache mit einem vertrauten Bruder oder einer Schwester. Doch es gibt nicht nur die Sünde, die unser Glaubensleben träge und müde macht. Es gibt auch viele Dinge am Rande unseres Lebens, die an sich nicht unbedingt schlecht sind. Aber diese Dinge können unsere Kraft und Energie binden. Früher wurde an dieser Stelle in christlichen Kreisen oft gefragt, was darf denn ein Christ und was darf er nicht? Aber bei diesen Dingen, die nicht klar als Sünde oder Schuld zu definieren sind, ist nicht die Frage, ob wir sie tun dürfen oder nicht, sondern ob sie uns behindern oder nicht. Kernsatz, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles tut mir gut. Es geht um die Frage, was hilft beim Laufen und was behindert beim Laufen. Es gibt in unserem Leben so vieles, das uns umstrickt und bindet und unsere ganze Lebensenergie fordert. Das können finanzielle Angelegenheiten sein, die unser ganzes Leben ausfüllen. Das kann ein Hobby sein, das meine ganze freie Zeit ausfüllt. Das kann der Wunsch nach beruflichem Weiterkommen sein, das im Vordergrund steht und daher alle Zeit für Gutes und Gottgewolltes verschlingt. Welche Frucht entsteht da für Gott? Das müssen wir uns fragen. Damit komme ich dann zur dritten Wettkampfregel. Der Blick auf Jesus bringt uns voran. Lasst uns aufstehen, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus ist nicht im Himmel geblieben. Er schaut nicht aus der himmlischen Ehrenloge zu, um sich am Kampf seiner Leute zu erfreuen oder um ihren Kampf zu kommentieren. Er winkt auch nicht mit dem goldenen Siegerpokal und spornt damit zum Laufen an. Nein, Jesus geht selbst in die Umkleidekabine. Er legte seinen Königsmantel ab, seine Herrscherkrone und die ganze Pracht seines göttlichen Wesens. Er lief auf dieser Erde und nahm dabei den Menschen noch ihre Lasten ab. Er heilte ihre Krankheiten und vergab ihnen ihre Sünden. Und trotzdem erntete er keinen Beifall. Vielleicht außer an Palmsonntag, wo die Leute ihm zugerufen haben: Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus wurde verhöhnt und verspottet. Aber er lief weiter. Menschen, seine geliebten Menschen, banden ihm die Hände und schlugen ihn blutig. Sie legten ihm einen Querbalken auf und trieben ihm Nägel durch Hände und Füße. Aber Jesus lief weiter. Für dich, für mich, für uns alle. Er lief mit dem Siegesruf: Es ist vollbracht, durchs Ziel. Und so wurde Jesus zu unserem Bahnbrecher und Vordermann im Kampf des Glaubens. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, lasst uns hinwegblicken auf Jesus hin. Wir sehen so oft auf uns selbst und auf unsere eigene Not, aber eben nicht auf Jesus. Wir sollen sehen auf den Anfang seines Weges, auf den Kampf seines Glaubens. Das ist sein Weg und ist damit auch mein Weg. Und dann hat er sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Ein Sieger eines Wettlaufs in der damaligen Zeit durfte neben dem Kaiser in der Ehrenloge Platz nehmen. Und Jesus hat zur Rechten seines Vaters Platz genommen. Das ist der Siegespreis, das ist das Ziel. Einer ist am Ende und fragt: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das kann ganz spektakulär zugehen, wie bei dem Kerkermeister von Philippi. Wände wackeln, Gefangene kommen frei. Das kann aber auch ganz verborgen und kaum wahrnehmbar zugeben, wie bei Lydia. Der Herr tat ihr das Herz auf, das sie hörte. Jesus ist aber nicht nur der Anfänger des Glaubens, sondern auch der Vollender des Glaubens. Noch einmal der Blick ans Kreuz. Überall spottet es. Jesus wird verachtet und geschmäht. Was wird Jesus sagen? Alles vergeblich? Alles umsonst? Nein, er sagt, es ist vollbracht. Er hat es uns Jüngern vorgemacht. Wir sollen sein wie er, verwandelt werden in sein Bild, dank des Wirkens seines Geistes in uns. Geist Gottes, arbeite an mir mit deiner Kraft. Also nochmal zum Schluss, drei Ratschläge gegen die Müdigkeit des Glaubens. Erstens, der Blick auf die Wolke von Zeugen motiviert. Zweitens, es ist entscheidend, alle Lasten abzulegen. Drittens, der Blick auf Jesus bringt uns voran. Deshalb stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Tritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Amen.